So hören wir sie am liebsten, die Mecklenburgische Staatskapelle. Bewegende, mitreißende Musik und vom treuen Publikum reichlich mit Applaus bedacht. Schlagzeilen machte aber nicht nur die Musik. Orchester kündigt Tarifvertrag, Stellenabbau möglich oder fehlende Perspektiven, Orchester am Schweriner Theater kündigt Haustarifvertrag. Das war in der Presse zu lesen. Sie hören einen Podcast des Kulturkompass Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Peter Scherrer und ich möchte wissen, wie es mit der Staatskapelle weitergehen soll. Zu unserem Podcast begrüße ich den Generalintendanten des Mecklenburgischen Staatstheaters, Herrn Hans-Georg Wegner. Herzlich willkommen.
Ja, schönen Dank für die Einladung.
Ja, und als Vertreter der Musikerinnen und Musiker der Staatskapelle begrüße ich Christoph Moyan, seit 1991 Solohornist und langjähriger Orchestervorstand. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Herr Wegner, vor kurzem wurde Ihr Vertrag verlängert bis 2031. Wie sieht die Staatskapelle 2031 aus?
Also ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir die Stimmung und die Aufbruchsenergie, die wir in dem Jahr in der Staatskapelle hatten, wo wir das erste Mal auch die Orchesterakademie gegründet haben, dass wir das ausbauen, dass wir einfach ein Orchester haben, das gerne hier in Schwerin in diesem Theater spielt und mit seiner Arbeit auch glücklich ist. Im Moment gibt es einfach auch viele Diskussionspunkte und ich denke, dass wir die bis dahin auf jeden Fall ausgeräumt haben und dass wir das Gefühl auch nach außen tragen können, dass wir für unser Publikum große, schöne Konzerte machen können, die das Publikum interessiert. Dazu würde ich mir natürlich auch wünschen, dass wir auch mehr noch nach außen gehen können, dass wir mehr Gastspiele auch außerhalb von Schwerin in die Republik tragen können. Das ist viel Arbeit. Da gehört viel Arbeit auch dazu, das Image der Mecklenburgischen Staatskapelle auch bekannter zu machen. Und dann folgen hoffentlich auch Einladungen, dass wir auch außerhalb gut spielen können.
Zur Vorbereitung unseres Podcasts habe ich die KI gefragt, was ist denn ein A-Orchester? Und die Antwort war: Ein A-Orchester ist ein sogenanntes Spitzenorchester im deutschen Kulturbereich mit hoher Stellenzahl, hoher Bezahlung und entsprechend professionellem Ruf. Und die Zahl, die da genannt wurde, war 99 Musikerinnen und Musiker. Wir haben, glaube ich, einen Stellenplan, der 58 Stellen vorsieht, wovon nur 52 besetzt sind. Schaffen wir denn das auf Dauer zu halten, dass wir dieser Definition eines A-Orchesters entsprechen können?
Ja, das ist, glaube ich, eine Besonderheit jetzt hier in Schwerin, dass die Stellenanzahl und die Einstufung als A-Orchester mit entsprechender Vergütung so weit auseinandergehen. Das ist natürlich der Historie des Orchesters geschuldet. Das ist ein A-Orchester geworden durch die Fusion mit einem anderen Orchester hier in Schwerin. Und mit anschließenden Stellenkürzungen in extrem schmerzhafter Weise. Die Bezahlung bleibt dann aber dieselbe und insofern haben wir diese Diskrepanz zwischen der jetzigen Stellenzahl, die vor vielen, vielen Jahren einmal ausgehandelt worden ist, in dem sogenannten Haustarifvertrag und eben der Beibehaltung der Bezahlung. Das versetzt uns in Schwerin in die sowohl schöne als auch traurige Situation, dass wir auf der einen Seite ein kleines Orchester haben, das kleinste Orchester in ganz Deutschland, und auf der anderen Seite aber ein ganz hervorragendes Orchester, weil wir eben durch die Einstufung als A-Orchester natürlich auch sehr gute Leute hier nach Schwerin ziehen können und Musikerinnen und Musiker, die aufgrund dieser Klasse eben dann auch hierher kommen.
Sehr gute Leute nach Schwerin bewegen können. Herr Moyan, ich glaube, das sehen Sie anders, oder? Würden Sie sich der Definition jetzt anschließen? Und liegt KI da völlig falsch, oder wäre das Ihre Definition?
Nein, die KI liegt genau richtig. Die Antwort von Herrn Wegner war also in einer gewissen Weise etwas technisch. Zugrunde liegt ja erstmal die Frage, was will man eigentlich für ein Orchester haben? Also wenn man sich entscheidet, man möchte als ein so, ja, sagen wir mal, mit Weltkulturerbe, mit dieser Bausubstanz, mit dem, was Schwerin immer war, aber auch mit der Tradition des Orchesters als drittältestes Orchester der Republik und so vielen großen Dingen hier in der Vergangenheit, da muss man sich entscheiden, was man eigentlich möchte. Und da kann man natürlich sagen, okay, wir wollen eher in der Grundversorgung tätig sein, oder man sagt, man möchte ein A-Orchester haben. Das heißt, man möchte über die Region hinaus wahrgenommen werden, man möchte wirklich im Spitzenbereich mitspielen. Und es ist so, dass wir, da hat der Wegner recht, es ist so, dass wir im Moment in einer ganz, ganz fantastischen Verfassung sind, was unser Personal angeht. Aber das ist eine Sache, die dem Ruf der Staatskapelle aus der Vergangenheit heraus ein wenig geschuldet ist. Und wir haben eine ganz große Sorge, dass wir diesen Ruf nicht mit der Realität übereinbringen auf die Dauer und hier dann auch diese Leute sich nicht mehr herbewerben mit der Qualität. Und leider machen wir jetzt auch schon die schmerzhafte Erfahrung, dass sich viele unserer jungen Kollegen, die wir gewinnen konnten, schon wieder hier wegbewerben.
Wäre denn aus Ihrer Sicht jetzt nötig mehr Geld?
Das ist immer ein Punkt. Also wir haben ja jetzt diesen Haustarifvertrag gekündigt. Das ist vordergründig, bedeutet das erstmal mehr Geld. Aber wenn man die Allegorie nehmen will von einer Fußballmannschaft, dann ist es natürlich so, dass ein Fußballspieler sich auch vom Geld locken lässt. Das ist ganz klar. Aber das Wesentliche für ihn ist ja, dass er Fußball spielt. Also wir spielen unsere Instrumente. Wir haben das von kleinst auf gelernt und unser ganzes Leben eigentlich dem hingegeben. Wir wollen spielen und wir wollen auf hohem Niveau spielen, wir wollen mit richtig guten Dirigenten spielen. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass dann also wir die Möglichkeit haben, auch vernünftig bezahlt zu werden, damit Leute herzuholen und dass wir mehr Konzerte spielen, auch in anderen Hallen, in anderen Teilen der Republik. Also, dass wir uns künstlerisch verwirklichen können, das ist eigentlich der entscheidende Punkt.
Ich will Herrn Wegner fragen zu dem Punkt, dass wir mehr spielen und mehr künstlerische Aufführungen haben. Tun wir das nicht ausreichend? Sollten wir mehr tun, Herr Wegner?
Also auch das ist natürlich in den vergangenen Monaten und Jahren gehört eben auch zu der bedauerlichen Wahrheit über den Haustarifvertrag, dass da auch 35 Tage extra Urlaub da drin sind. Oder wie, man muss das nicht Urlaub nennen, das ist einfach der Freizeitausgleich für den Verzicht, der mit dem Haustarifvertrag einhergegangen ist. Und diese 35 Tage sind natürlich etwas, da gibt es gerade unter den jungen Musikerinnen und Musikern Stimmen, die berechtigterweise sagen, wir wollen gar nicht so lange Pause machen jedes Jahr, sondern wir möchten spielen. Das ist für uns natürlich hilfreich, weil wir möchten die Kapelle auch so gut wie irgend möglich und so oft wie irgend möglich nutzen. Sie sind unser Orchester. Und dass wir jetzt diese 35 Tage in Zukunft nicht mehr berücksichtigen müssen in den Planungen, in der Dispo, das hilft natürlich erstmal grundsätzlich, auch mehr machen zu können. Die andere Seite ist, wir sind ein Sechs-Sparten-Haus mit einer Bühne, auf der Musiktheater stattfinden kann. Und das ist tatsächlich eine Sache, die wir jetzt ab der nächsten Saison besser machen müssen, dass wir von der Disposition, also der Planung, was wird am jeweiligen Abend gespielt, dem Musiktheater und dem Konzertwesen hier am Haus auch mehr Platz einräumen möchten. Das ist im Moment so, dass wir die Musiktheaterwerke zwischen 8 und 12 Mal pro Saison spielen können. Dann haben wir insgesamt 4 Premieren auf der großen Bühne plus eine in der M-Halle. Das ist okay, aber es könnte natürlich mehr sein, weil bei diesen 4 Sachen geht es dann natürlich auch immer darum, was wird gespielt. Und es gibt den Wunsch in der Kapelle, dass wir viel stärker auch klassisches Opernrepertoire spielen. Gibt es auch keinen Dissens, das ist richtig. Und dann ist es halt eine Frage der Ansetzung, welche Werke wollen wir spielen und wie oft können wir diese Vorstellung dann auch anbieten. Ganz besonders betrifft das auch den Wunsch, mehr Sinfoniekonzerte hier spielen zu können. Und ich denke, das werden wir auch hinkriegen im Rahmen dessen, was das ganze Haus halt hergibt, sozusagen, sowohl finanziell als auch zeitlich von der Zeit, die auf der Bühne beansprucht wird.
Ja, als Außenstehender bekomme ich das nicht so richtig übereinander gelegt. 35 Tage Urlaub und Sie sagen, die jungen Musikerinnen und Musiker wollen eigentlich viel mehr spielen. Herr Moyan, Sie sagen, dass wir mehr Chancen nutzen müssen, um künstlerische Aufführungen zu tun. Müssen dann die Urlaubszeiten reduziert werden?
Für unsere Hörer mal ganz kurz, also die Kapelle ist vor 12 Jahren ungefähr, ist die im Übergang des Staatstheaters ins Land, ist die in einen Haustarifvertrag, ich sage jetzt mal etwas despektierlich, gedrängt worden. Und dieser Haustarifvertrag, der hat einen Gehaltsverzicht zur Folge auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird das kompensiert mit mehr freien Tagen, diese 35 Tage, die Herr Wegner angesprochen hat, die uns im Grunde genommen gar nicht recht sind, die uns daran hindern, uns zusammenzuspielen. Wenn man wieder die Fußballmannschaft nehmen will, also man muss sich zusammenspielen, man will zusammen sein, man will Spielzüge, man will aufeinander hören können im Orchester, man will sich genau kennen. Das sind alles Dinge, die werden natürlich durch so lange ungewollte Pausen unterbrochen und verhindert.
Und die fallen jetzt weg mit der,
Kündigung des HTV, des Haustarifvertrages, fallen diese Tage jetzt weg.
Dadurch gibt es auch die Möglichkeit, mehr die Kapelle auch mehr einzusetzen.
Das wollen alle Musiker, sie wollen mehr spielen und sie wollen häufiger auftreten, weil Sie gesagt haben, gerade die Jüngeren wollen das mehr.
So habe ich es verstanden.
Ja. Ja, es geht immer eigentlich um die Qualität, ne? Wie ich vorhin eingangs schon sagte, es geht darum, wie wir dastehen wollen. Und wir wollen einfach entsprechend unseres Anspruches wirklich künstlerisch wertvolle und hochwertige Arbeit abliefern.
Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass ab dem 1. August wieder zurückgekehrt worden ist in den alten Tarifvertrag, was dann auch eine Lohnerhöhung bzw. Gehaltserhöhung bedeutet hat, 1. August diesen Jahres. Das heißt, dass dann mehr fürs Gehalt ausgegeben werden muss. Fehlt das nicht an anderer Stelle?
Also, natürlich fehlt das Geld jetzt erst einmal vordergründig, aber wir sind auch der Meinung, dass man hier diesen gordischen Knoten durchschlagen muss, dass dieses Geld immer in viel zu direkten Zusammenhang gesehen wird zu dem, was eigentlich gebracht wird. Also es gibt so viele Studien, die beweisen, dass jeder Euro, der in die Kultur gesteckt wird, den Kommunen oder dem Land je nach Studie 2 bis 5 Euro zurückgibt. Und ich glaube, dass wir viel mehr positiv denken müssen. Wir müssen viel mehr offensiv denken und nicht uns sozusagen in so einer Mangelverwaltung einnisten. Wir müssen wieder klar machen, was wir eigentlich sind. Und in Schwerin, ich habe es ja eingangs schon gesagt, Schwerin ist ja ein ganz, ganz bedeutender Kulturstandort seit ganz langer Zeit. Das ist das eigentliche Fund dieser Stadt und auch des Landes. Wir haben ja nicht Industrie im großen Maße, aber was wir hier haben, ist Landschaft, wir haben Kultur. Und das sind Dinge, wo wir ganz sicher sind, wenn man das ausbauen würde in viel größerem Maße, das ist eben auch immer wieder ein Appell an die Politiker, dass wir da in eine Win-Win-Situation kämen und dann überhaupt nicht mehr darüber reden würden, das sind letztlich marginale Beträge, die da den entscheidenden Punkt machen.
Nichtsdestotrotz, wenn man wirklich einen großen Wurf machen will, Rostock wird in 3 Jahren ein großes Theater haben, ein modernes, neues. Wenn man damit konkurrieren will innerhalb des Bundeslandes, dann braucht man noch zusätzliche Mittel. Und aller Voraussicht nach werden wir die durch die Politik nicht bekommen. Gibt es eine Möglichkeit, zum Beispiel auch im Zusammenhang mit Weltkulturerbe, gibt es da eine Möglichkeit, Gelder anders zu requirieren und Sponsoren zu gewinnen, Herr Wegner?
Da gibt es jetzt schon ganz positive Signale grundsätzlich erstmal, aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Sponsorengelder und Gelder von außerhalb zu holen, ist in einem ostdeutschen Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern einfach ein ganz großes Fragezeichen, weil wir haben eben nicht diese großen Betriebe, die sich als Sponsoren anbieten. Wir haben wenige Kilometer entfernt Lübeck, Das ist der Sitz von ganz, ganz vielen Stiftungen, die sich engagieren, die sich auch in der Kunst engagieren, mit ganz anderen Möglichkeiten, Kultur und Theater zu unterstützen. Ich habe vorher in Bremen gearbeitet, ist eine ähnliche Sache. Dort haben wir sehr beträchtliche Beträge durch Fördervereine etc. zusammensammeln können. Hier haben wir das Ganze auf einer sehr privaten Basis. Es gibt eine Stiftung der Theaterfreunde, die einen beträchtlichen Betrag in seinem Kapital hat von 500.000 Euro immerhin. Und wir haben diese Zinserträge, über die wir mit der Stiftung gemeinsam reden, das sind neuerdings, wo es überhaupt wieder Ausschüttung gibt über Zinsen, dann Beträge bis zu 9.000 Euro. Aber das rettet uns nicht als Theater. Wir haben Personen, die reich sind, und das war es dann aber auch schon hier in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt kommt dazu, dass die Festspiele MV sehr, sehr aktiv, weil auch sehr abhängig sind von Sponsorgeldern. Und auch da gibt es natürlich eine Situation, wo wir als ein subventionierter Kulturbetrieb nicht in Konkurrenz zu den Festspielen treten sollten. Das wäre auch unsolidarisch, und das ist auch klar, dass die das erstmal auf jeden Fall nötiger brauchen, als wir das brauchen. Kurz gesagt, in dem ganzen Bereich Sponsoring ist es schwierig. Ist in Deutschland ja ohnehin eine sehr komplizierte Sache. Wir haben auf der anderen Seite, da möchte ich Herrn Moinja nochmal sehr recht geben, das Bewusstsein für das, was Kultur in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich bedeutet, welchen Stellenwert das hier hat. Ich habe vorher in Weimar gearbeitet, das hat nun die Tradition der Klassik für sich, aber in Thüringen wird viel, viel stärker mit dem Fund gearbeitet im Marketing, dass es ein Land der Kultur ist. Das hat auch die größeren Schlagworte, eben wie Klassik oder wie auch Erfurt mit seiner Luther-Tradition etc. Das ist schon sehr stark kulturell geprägt, dieses Bundesland. Aber ich finde, dass man so ein Image hier in Mecklenburg durchaus auch aufbauen kann, weil wir auch große Leuchttürme haben im kulturellen Bereich. Und es gibt interessanterweise gerade so eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Image von Mecklenburg-Vorpommern für Außenstehende beschäftigt. Und tatsächlich, wenn man fragt, kommen die Touristen nach Mecklenburg-Vorpommern nicht nur wegen der schönen Landschaft, die ja unbestreitbar ein Hit ist, sondern an allererster Stelle wird genannt Kultur. Das ist im weitesten Sinne zu verstehen. Das sind ja nicht nur wir, sondern das sind viele, viele andere Player auch, die im kulturellen Sektor unterwegs sind. Aber das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. Das hat eine große Attraktivität. Wir haben das auch in der Pandemie gesehen. Wenn wir nicht arbeiten können, dann entsteht eine Leerstelle. Da entsteht ein Vakuum für viele Menschen, denen etwas fehlt. Und das ist...
Da wäre doch wirklich angesagt, dass wir unsere Komponistinnen und Komponisten, wenn wir über die Staatskapelle reden, das geht in die Jahrhunderte zurück, bis zu Johann Albrecht, dem Ersten, der bald 500 Jahre alt wird, bis in die Zeit haben wir eigene Musik. Und viele kritisieren, dass wir das nicht genug nutzen, dieses eigene Image. Sie haben gerade das Beispiel Thüringen, und die machen das sehr erfolgreich. Ja. Und im Zusammenhang mit dem Weltkulturerbe wäre das doch eigentlich naheliegend, dass man eine Initiative macht und das richtig boostet, dass wir unsere eigene Musik, dass wir uns das Trademark aufsetzen und dass wir dafür bekannt werden.
Absolut. Weltkulturerbe ist eine ganz, ganz große Chance, gerade in diese Richtung zu gehen und eben uns auch mit folgendem Gedanken zu verbinden, was ich ja super interessant finde im Weltkulturerbe. Wir sind ja als Weltkulturerbe-Ensemble in dieser Stadt. Das bezieht sich ja auf das 19. Jahrhundert. Und das 19. Jahrhundert ist für uns gerade im Konzertbereich das Repertoire schlechthin, davon leben wir ja. Und umgekehrt würde ich mir auch wünschen, dass wir das schaffen, in Zukunft viel stärker auch herauszustellen, dass wir als Theater eigentlich die Seele dieses Weltkulturerbes sind, weil wir die Kunst aus dieser Zeit lebendig halten und erfahrbar halten. Es geht ja nicht nur um diese Gebäude, sondern es geht um eine kulturelle Identität, die mit den Gebäuden einhergeht. Und deswegen gebe ich Ihnen recht, es ist eine ganz, ganz große Chance, dass wir das noch viel mehr nach vorne bringen. Und Wir machen es ohnehin. Also wir spielen ja Repertoire des 19. Jahrhunderts, sowohl im Musiktheaterbereich als auch im Konzertbereich.
Reicht das, Herr Moyan, was wir zu hören bekommen bisher?
Also ich finde es vollkommen richtig, was Herr Wegner sagt, dass eben das ideelle Weltkulturerbe, das sind wir, die das nach wie vor mit Leben füllen. Ansonsten sind es ja dann doch nur Steinhaufen, etwas despektierlich gesagt. Ich gehe da d'accord. Wir sind der Meinung von der Kapelle, dass aggressiver, offensiver stattfinden könnte, als es das zurzeit getan wird. Wir haben auch deswegen jetzt diese Idee gehabt und deswegen auch einen Verein gegründet. Wir sind der Meinung, Schwerin braucht einen Konzertsaal. Es ist ja eine Situation, wir sind hier die Landeshauptstadt, wir sind ein ganz bedeutender Teil oder Punkt der Musikgeschichte in Deutschland und wir haben keinen wirklich repräsentativen Konzertsaal, in dem nicht nur wir als Staatskapelle spielen würden, sondern zum Beispiel auch Gastorchester wie, ja, nehmen wir die Berliner Philharmoniker oder die Wiener Philharmoniker. Es gibt keinen Saal in Schwerin und auch nicht wirklich würdig in der Umgebung, wenn man mal von sehr schönen Orten, ist ganz klar, Redefien, Reithallen und so weiter absieht, aber einen wirklich richtigen Konzertsaal, den gibt es nicht. Und wir vom Orchester können uns vorstellen, dass ähnlich wie mit der Elbphilharmonie in Hamburg, wenn man so einen Impuls setzt und tatsächlich in die Köpfe kriegt, okay, ja, Schwerin, wieso eigentlich nicht? Wieso hat Schwerin keinen Konzertsaal? Und vielleicht kann man da ganz neue Kräfte akquirieren.
Aber Sie können sich denken, die erste Frage wäre da, wer soll den bezahlen?
Das sehen wir dann. Also wenn die Idee da ist, wenn der Wille da ist. Sehen Sie, wir haben vor, dass wir in den Haustarifvertrag gedrängt worden sind mit der Kürzung des Orchesters auf 58 Mann, ist etwa 12 Jahre her. Und zu der Zeit damals sind wir als Orchestervorstand, da war ich dann auch schon drin, sind wir an Leute herangetreten mit der Bitte, dass sie uns helfen. Und unter anderem gab es da einen Herrn Hartwig, der war ein hoher Ministerialbeamter hier nach der Wende, hat, ich weiß gar nicht welches, irgendein Ministerium aufgebaut. Er ist dann als Rentner zurück nach Nordrhein-Westfalen gezogen und ist uns immer sehr gewogen geblieben. Er hat die Kapelle des Öfteren eingeladen in die Kölner Philharmonie, auch in Bonn haben wir gespielt, wir haben regelmäßig Gastspiele dort gemacht. Und dieser Herr Hartwig hat auf unsere Bitte hin, er ist jetzt leider schon gestorben, einen Brief vor 10, 11 Jahren an die Landesregierung geschrieben, um sich zu beklagen. Und das Entscheidende finde ich an dem Punkt, er schreibt in diesem Brief, Sie haben doch letztes Jahr 360 Millionen positiv erwirtschaftet in diesem Land, also eine dicke schwarze Null. Und auch dieses Jahr erwarten Sie 166 Millionen positive Erträge für das Land. Warum schlägt sich das nicht in der Kultur nieder? Warum wird nicht dann Kultur aufgebaut? Also der Umkehrschluss ist, das hängt nicht damit zusammen, ob ein Land jetzt gerade in finanziellen Schwierigkeiten ist oder ob es finanziellen Überfluss hat, sondern es hängt von dem Willen ab. Wenn wir das schaffen, klar zu machen, also wie Herr Wegner und ich jetzt ja beide sagen, also dass das eigentlich das eigentliche Fund ist, mit dem wir in Mecklenburg und in Schwerin wuchern können, wenn wir das klar machen können, dann bin ich überzeugt, dass die Gelder einfach in einer anderen prioritären Weise verhandelt und verteilt werden.
Das heißt, wir brauchen einen politischen Wechsel?
Das hat mit politischem Wechsel nicht in erster Linie zu tun. In Hamburg zum Beispiel sind es auch dieselben Politiker, die dann auf einmal das gesehen haben. Ich glaube auch, dass unsere Politiker das sehen, aber sagen wir mal so, das ist wie so eine Energie, die muss gemeinsam, die muss von der Bevölkerung, von außen, von innen, von überall muss die kommen. Und die Politiker sind am Ende ja eine Exekutive, was das angeht. Und wenn die spüren, die Politiker, ja klar, mit der Sache sind wir in einer Win-Win-Situation. Wir generieren tatsächlich auch Geld, wir machen unser Land bekannter, wir machen diese Stadt bekannter. Das ist eine Win-Win-Situation. Wenn dieselben Politiker das begreifen, und das werden wir jetzt versuchen zu initiieren, dann kann ich mir vorstellen, dass sowas hinhaut. Ich bin da vielleicht ein bisschen idealistisch, aber ich hab da eine Hoffnung.
Also ich finde sie überhaupt nicht idealistisch, sondern das ist genau die Arbeit, die wir machen und die wir auch machen müssen und möchten. Das Bewusstsein für den Wert von Kultur einfach auch breiter fühlbar zu machen, erlebbar zu machen. Das machen wir natürlich mit unseren Aufführungen, mit der Präsenz einfach, mit unseren Kunstwerken, die wir in der Gesellschaft hier vorstellen und zur Diskussion stellen und erlebbar machen. Also Kunst ist ja auch eine Form von Lebenserfahrung ermöglichen. Ja, das sind ja, darum geht es ja letztlich. Was tatsächlich in den letzten Monaten passiert ist, da sind unsere Politikerinnen und Politiker nicht die einzigen in ganz Deutschland. Es gab diesen Schock, dass es mit der Wirtschaft so dermaßen in den Sand geht, wie es gerade aktuell der Fall ist. Das heißt, alle sind gerade damit beschäftigt, wie sollen die Dinge, die wir lieben und die uns wert sind, wie sollen die bezahlt werden? Das geht mit der Rente los, über die Pflege bis eben in die Kultur hinein. Bildung, all das sind ja Dinge, die auf demselben Level spielen wie die Kultur. Und wir haben tatsächlich jetzt in den letzten Monaten erreichen können, dass die innere Verbundenheit mit der Kultur, die ich unseren aktuellen Verantwortlichen in der Politik absolut zuschreiben würde, weil das weiß ich auch, die sehen wir ja auch auf unseren Veranstaltungen, dass das auch zu Unterstützung führt. Da sind wir jetzt, laufen ja gerade die Verhandlungen für den kommenden Doppelhaushalt und ohne mich jetzt aus dem Fenster zu lehnen, sind die Signale so, dass wir sagen können, wir sind verstanden worden. Da geht es vor allen Dingen um die Möglichkeit, dass wir unsere kulturellen Ambitionen, die wir haben, auch verwirklichen können. Wozu es sicherlich in näherer Zukunft nicht unbedingt reichen wird, ist, dass wir wachsen. Weder personell noch in baulich etc. Aber es ist verstanden worden, dass es nicht wie in Berlin zum Beispiel die Axt angesetzt wird. Das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt damals, als es in Berlin bekannt worden geworden ist mit den Kürzungen. Haben Bettina Martin als Kulturministerin und ich sofort vereinbart, das darf hier nicht passieren, sondern wir müssen miteinander reden, eben genau, was wollen wir hier in Schwerin halten, was möchten wir auch in Zukunft hier erleben können. Und das, was in Berlin passiert ist, ist der Super-GAU, dass eben nicht miteinander geredet und nicht miteinander geplant wird, wie wir durch diese Krise durchkommen und den Status quo halten und entwickeln können. Ja. Und das ist hier glücklicherweise gelungen und nähere Zahlen müssten wir dann in einem nächsten Podcast vielleicht ja. mal ausbreiten, aber es sieht gut aus.
Das lässt hoffen, Ihre optimistische Vorhersage
ja.
jetzt.
Ja, das ist nicht nur Optimismus, ja. das sind einfach auch Signale, die wir aus der Politik jetzt haben und ja. die... Sie sind so lange optimistisch, bis der Haushalt hier verabschiedet ist im Parlament, aber ich bin da guter Dinge.
Dann will ich auch noch mal ganz konkret nachfragen, ist es denn auf Seiten der Musikerinnen und Musiker und der Gewerkschaft Unisono beziehungsweise des Orchestervorstandes jetzt erklärte Forderungen, dass man von den 52 wieder auf die 58, 52 sind nur besetzt, also 6 Stellen müssen besetzt werden und auch der Generalmusikdirektor ist nicht besetzt, die Stelle. Ist das Ihre Forderung, dass man schnell wie möglich das korrigiert aus Ihrer Sicht?
Also der Generalmusikdirektor, die Stelle, da sind wir uns alle einig, die wird besetzt. Das ist einfach jetzt ein Verfahren, was seine Zeit dauert. Also da gibt es überhaupt gar keinen Dissens zwischen uns und der Leitung. Es gibt zwischen uns und nicht nur der Leitung, sondern auch den Verantwortlichen Politik gibt es einen großen Dissens, was die Sollstärke der Kapelle angeht. Es geht wieder um Qualität. Wenn wir in einer Sollstärke sind von, es sind übrigens nicht 58, sondern 59 Musiker, also der Stellenplan, immerhin, das ist ein Stellenplan, der ist einfach zu gering. Also ich benutze jetzt ein letztes Mal den Vergleich mit Fußball. Sie können keine Mannschaft in der Bundesliga, noch nicht mal in der zweiten Bundesliga, wo ich uns ungefähr sehen würde, etablieren, wenn die einfach nur eigentlich 10 oder 9 Mann haben. Ja? Selbst 11 sind zu wenig, weil man hat immer Leute, die Verletzte, ne? Also jetzt, wenn wir beim Fußball bleiben, man hat Verletzte, man muss kompensieren. Also wir sind im Moment mit unserem Stellenplan von 59 nicht in der Lage, unser Repertoire zu spielen. Und das führt dazu, oder das wird dadurch bewiesen, wie immens viele Aushilfen wir in jeder Produktion und überhaupt übers Jahr.
Lassen Sie mich da gleich mal fragen, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es ja noch weitere Orchester. Wie sieht es denn in Rostock aus? Stralsund. Ja,
also in Stralsund, wir sind das kleinste Orchester in Mecklenburg und Rostock ist ähnlich klein. Und da muss man auch immer wieder sagen, dass das letztlich einem absolut handwerklichen Desasterfehler von einem Kulturminister der Vergangenheit zuzuschreiben ist, der versucht hat, diese beiden Orchester zu fusionieren. Aber wenn man das jetzt mal die positive Seite sieht, dann hat auch dieser Herr Brotkopp gesehen, dass im Grunde genommen ein würdiges Orchester jetzt als fusioniert Rostock-Schwerin 116 Mann haben muss, mindestens, ja, damit man das große Repertoire spielen kann. Nun ist diese Fusion ist damals auf halbem Wege stecken geblieben, handwerklich einfach alles schlecht gemacht und wir sind letztlich mit den Trümmern dieses Planes sind wir konfrontiert, aus dem dann dieser Stellenplan von 59 Mann jetzt ist. Und im Moment haben wir die Situation, dass auch noch nicht mal diese Stellen voll besetzt sind. Also zumindest was das angeht, werden wir auch mit unserer eigenen Leitung also sehr, sehr offensiv in den Kampf und auch gegen sie in den Kampf gehen.
Gibt es noch weitere Forderungen, die Sie haben als Vertreter der Musikerinnen und Musiker?
Naja, was heißt Forderung? Wir sind ja eigentlich d'accord, also eigentlich wollen wir alle dasselbe, nicht? Also das haben wir ja hier auch deutlich gemacht, aber das Einzige, was wir sagen und was ich jetzt auch versucht habe, schon deutlich zu machen, ist, dass wir jetzt über die Grenzen rausgehen wollen. Wir akzeptieren nicht diese, ich nenne es immer die Mangelverwaltung, nicht? Dass wir jetzt da sind, wo wir sind, als Status quo und dann wird dann die Weltpolitik und die Weltwirtschaft und was weiß ich überall, es wird dann immer zu Rate gezogen. Das sind Grenzen, die akzeptieren wir nicht. Wir sehen Dinge, wie zum Beispiel in Hamburg, dass auf einmal so Impulse ein Umdenken bringen und dann kommt es zu einer Blüte. Oder ich habe jetzt im Sommer auf einem Festival gespielt bei Wien in Grafeneck. Und was da geschaffen worden ist, aus nichts heraus, aus der Ruine letztlich auch wieder eines Schlosses und eines Fürsten, dem das gehörte, mit dem Willen von Politikern von, okay, wir haben hier nicht so viele reiche Wirtschaftsbetriebe und so weiter, aber was da geschaffen worden ist, letztlich auch aus nichts, nur dadurch, dass man definiert hat, dass man das möchte, das ist für uns ein Beweis dafür, dass das auch möglich ist.
Also ich würde da gerne nochmal anknüpfen, weil Sie auch am Anfang sagten, es gibt ja auch unterschiedliche Funktionen sozusagen, die ja am Tisch sitzen. Und insofern würde ich auch sagen, es ist absolut die Funktion des Künstlers, auch Grenzen nicht anzuerkennen und darüber hinauszugehen und zu sagen, wir lassen uns nicht von der Realität bremsen in dem Sinne. Da würde ich jetzt umgekehrt von meiner Seite ja schon auch die Aufgabe sehen, zu sagen, es gibt eine Realität, die ist vorhanden und mit der müssen wir auch umgehen und Schritt für Schritt ausweiten. Aber es bringt jetzt aus meiner Perspektive auch wenig zu sagen, ich erkenne das nicht an, dass es finanziell knapp ist. Das ist einfach so. Mich beschäftigt viel mehr auch solche Sachen. Da wünsche ich mir einfach auch, dass da viel mehr Anerkennung, auch innere Anerkennung kommt in der Richtung, dass wir, solange wir eben die Stellen nicht erhöhen können, und das ist absehbar nicht der Fall, dass wir mit viel Mut und auch viel Optimismus andere Wege finden. Ich hatte schon angesprochen, die Akademie, die wir hier etabliert haben, die zuletzt 12 junge Musiker hier nach Schwerin gebracht hat, über 2 Spielzeiten. Ich persönlich finde das in der Realität, in der wir leben, einen wunderbaren Ausweg, um eben mit Musikern auch Wissen weiterzugeben, ein Klangideal weiterzugeben, denen zu helfen, in den Betrieb reinzukommen. Auch wenn das jetzt nicht feste Stellen sind, ist es doch erstmal die Möglichkeit, auf der Bühne tolle, große Konzerte zu haben, wie wir es ja auch hatten. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir das auch integrieren, auch in die Identität dieses Orchesters.
Herr Mojan, Sie haben das beschrieben, indem Sie gesagt haben, es muss da quasi eine Bewegung geben. Das muss in der Gesellschaft Platz finden und in der Politik. Und nicht nur eben in der Politik, sondern in unserer Gesellschaft eine Dynamik dafür geben, wenn Sie zum Beispiel und über diesen Konzertsaal. Drauf, ja. Und wie können wir das schaffen, dass es auch eine Angelegenheit der Menschen, die hier in dieser Stadt und in dieser Region leben? Also, wie können wir da noch überzeugender werden und nicht der Ruf nach der Politik, die das finanzieren muss, der ist immer schnell, der wird also, immer schnell erhoben. Aber wie können wir das schaffen, dass das eine Dynamik erreicht?
Ich bin total beschäftigt, weil ich finde das, was wir gerade hier besprechen und was eben auch zum Teil auch in der Presse besprochen wird, aus meiner Perspektive sind diese Sachen, wie die Finanzierung eines Kulturinstituts inklusive der Staatskapelle, das sind Dinge, die müssen wir intern hinkriegen, dass wir das Beste rausholen. Und da müssen wir auch kämpferisch sein und es kann sich auch jeder darauf verlassen, dass wir auch mit der Politik da sehr, sehr hart argumentieren. Nach außen, wenn wir möchten, dass wir strahlen und dass wir Leute einladen, stolz auf dieses Haus zu sein, auf dieses Orchester zu sein, hilft uns nicht die Diskussion über Finanzen, über diverse, letztlich doch sehr die Institution selbst betreffende Fragen, sondern da müssen wir vielmehr mit einem großen Selbstbewusstsein, mit einer großen Freude, mit einer großen Einladung an das Publikum gehen und sie einladen, das mit uns zu empfinden. Weil alle Musikerinnen und Musiker, und ich nehme mich jetzt als Nichtmusiker da auch mal mit rein. Wir alle wissen um den Wert von kultureller Ausstrahlung, kultureller Identität, die wir hier pflegen. Und das müssen wir nach draußen erlebbar machen. Und ich glaube, das machen wir erlebbar, wenn wir eine positive Aura haben. Was überhaupt nicht heißt, dass wir uns nicht intern fetzen, streiten, die Realität anerkennen oder nicht anerkennen, sie ausdehnen und so weiter und die Grenzen auch austesten, auch im Dialog mit der Politik. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber als fürs Publikum ist viel wichtiger, dass sie große, schöne Erlebnisse machen bei uns. Und das, denke ich, das kriegen wir auch hin.
Und das ist auch, was wir auch wollen. Wir wollen einfach spielen, wir wollen Konzerte machen, wir wollen richtig gute und große Konzerte machen. Wir werden da Wege finden.
Also kann ich zusammenfassen, wir müssen alle daran arbeiten, dass wir als Gesellschaft das als unseren großen Schatz empfinden und ihn fördern und größer werden lassen wollen. Das was wir hier an kulturellem Erbe haben und das, was wir jeden Tag hier dann hoffentlich bald wieder mehr, jetzt fängt die Saison wieder an, dass wir uns unsere kulturellen Werte jeden Tag erfreuen können und das als unseren Besitz empfinden.
Das ist das einzige Erbe, was größer wird, wenn man es mit mehr Leuten teilt.